Deutschlandfunk Kultur Weltzeit,
zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Pathetisch, patriotisch, parteiisch. Es ist ein bitterkalter Wintertag, dieser 20. Januar 2009 in Washington. Bei der Amtseinführung von Barack Obama als erstem schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten singt die Queen of Soul, Aretha Franklin, vor der National Mall vor 2 Millionen Menschen weltweit das Lied »My Country It Is of Thee«, »Mein Land von dir ist's«. Und sie singt es so, wie nur sie singen kann. Viel Hoffnung und viel Tränen in den Augen zeigen die Kameras in diesem Moment. Nicht weit weg von hier, vor dem Lincoln Memorial, verkündet der Prediger und Bürgerrechtler Martin Luther King am 28. August 1963 vor mehr als 250.000 Menschen seinen Traum von der Gleichheit für alle. Zu dieser Zeit können 2 von 3 Afroamerikanern nicht wählen. Sie dürfen Schulen nicht zusammen mit Weißen besuchen, nicht mit ihnen im Kino sitzen und müssen in öffentlichen Verkehrsmitteln auf den hinteren Plätzen sitzen. Und heute, fast 60 Jahre später.
And here at home, as George Floyd, Breonna Taylor,
während bei uns George Floyd, Breonna Taylor und eine nicht enden wollende Liste unschuldiger People of Color weiterhin ermordet werden, wird die einfache Tatsache, dass ein schwarzes Leben wichtig ist, immer noch vom höchsten Amtsträger der Nation verspottet.
Is still met with derision from the nation's highest office.
Michelle Obama, Ex-First Lady, auf dem Parteitag der Demokraten im August. Fast 2 Monate später ist US-Präsident Trump an Corona erkrankt und die Welt hängt gespannt am Tropf seiner Tweets. The show must go on, signalisiert er uns, infiziert aus der Limousine winkend. Schwarze Menschen in den USA haben oft Corona und selten Limousinen. Und sie haben Wählerstimmen, die sie für Demokraten wie Republikaner interessant machen, gerade im Falle eines knappen Wahlausgangs am 3. November. Black Votes Matter. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre berichtet über den Kampf um schwarze Wählerstimmen und über schwarzes Leben heute in den USA.
Prunkvolle Plantagenhäuser der typischen Südstaatenarchitektur säumen die Straße. Ein Gärtner sprengt den makellosen Rasen unter den Oleanderbäumen. Die Küstenstadt Charleston in South Carolina gilt als Architekturjuwel und als Touristen-Hotspot. Doch in diesem Jahr sind viele Besucher wegen der Corona-Krise weggeblieben. Nur wenige Pferdekutschen mit Touristen holpern durch die Stadt. Die edle Einkaufsmeile, die King Street, mit ihren teuren Boutiquen, Austernbars und Weinläden, wirkt an diesem Tag wie ausgestorben. Cinder Cooper Barnes ist keine Touristin. Die Afroamerikanerin mit den langen Dreadlocks und den goldenen Ohrringen ist hier in South Carolina geboren. Die 46-Jährige versinkt fast in dem plüschigen Sessel in der Lobby des altehrwürdigen Mills House Hotel, einem rosafarbenen Kasten aus dem 19. Jahrhundert. Die Gegend um Charleston ist ihr Zuhause, erzählt sie.
Ich bin in einer Stadt nordwestlich von hier aufgewachsen, eher ein Dorf mit etwa 2000 Einwohnern. In meiner Schule war die Mehrheit schwarz, wahrscheinlich 90% oder sogar 95% Schwarze und nur 5% Weiße.
Rund ein Drittel der Bevölkerung in South Carolina ist schwarz. Die wenigsten von ihnen wohnen im schicken Charleston. Die Mieten und das Leben sind zu teuer geworden. Nur wenige Kilometer weiter, in North Charleston, gibt es Wohnviertel, in denen fast nur Afroamerikaner wohnen. Gegenden, in die sich kein Tourist nach Anbruch der Dunkelheit mehr trauen würde. Auch Cinder Cooper Barnes lebt schon lange nicht mehr in Charleston. In diesen Wochen kümmert sie sich um ihre alten Eltern in Myrtle Beach in South Carolina. Normalerweise lebt sie in Maryland. Dort lehrt sie am Montgomery College Literatur. Dass sie als Schwarze zu einer Minderheit zählt, habe sie erst an der Uni festgestellt, erzählt die Amerikanerin.
There were little hints that, you know, we were in a racist society.
Nur wenig hat darauf hingedeutet, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft gelebt haben. Es gab nur ein paar Momente, an die ich mich erinnern kann, in denen ich offenen Rassismus erlebt habe.
Where I experienced straight racism or overt racism.
Heute sieht Cinder Cooper Barnes das anders. Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Anfang Mai in Minneapolis sind die Rassenunruhen in den USA wieder aufgeflammt. Floyd kam ums Leben, weil ein weißer Polizeibeamter bei einer Routinekontrolle 8 Minuten und 46 Sekunden auf seinem Hals gekniet und ihm die Luft abgeschnürt hatte, festgehalten auf einem verstörenden Handyvideo. Seitdem kommt es überall in den USA immer wieder zu Straßenprotesten. Die Menschen demonstrieren gegen Polizeiwillkür und für mehr soziale Gleichheit von Schwarzen und Weißen im Land. Die Benachteiligung der schwarzen Minderheit wird durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Afroamerikaner sind von Covid-19 wesentlich häufiger betroffen, unter anderem, weil sie mehr Vorerkrankungen haben. Laut CDC, dem Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention, waren von den Corona-Patienten, die ins Krankenhaus mussten, rund ein Drittel schwarz. Dabei beträgt ihr Anteil an der US-Bevölkerung nur 15%. Hunderttausende haben ihren Job verloren und damit auch häufig ihre Krankenversicherung. Fast ein Viertel der afroamerikanischen Bevölkerung lebt ohnehin unter der Armutsgrenze. Zwangsläufig sind daher für die Black Community vor dieser Präsidentenwahl drei Themen besonders wichtig: Polizeigewalt, wirtschaftliche Not und Diskriminierung. Cinder Cooper Barnes hat ihren Sohn Cody und dessen Freunde zusammengetrommelt. Junge Charlestonians, die der Tyrannisierung von Schwarzen ein Ende bereiten wollen und sich für soziale Gerechtigkeit engagieren. Ihre Initiative nennen sie The Hub, ein Aktionsnetzwerk, das sich vor allem für Bildung und eine bessere wirtschaftliche Situation von Schwarzen einsetzt. Treffpunkt der jungen Leute ist eine Art Gemeindezentrum in einem schmuddeligen Hinterhof in Downtown Charleston. Aus den Gullis riecht es faulig, vor der Tür liegen Unmengen an Zigarettenkippen. Drinnen alte Sofas und wackelige Stühle, auf denen sich die jungen Leute mit dem gebotenen Corona-Abstand flätzen. Unaufgefordert fangen sie an zu erzählen. Die Unterdrückung von Schwarzen kann man jeden Tag in Charleston beobachten, erklärt Jack, ein großer, schlanker Kerl mit weißem Hemd und Goldkette.
Charleston ist die Nummer eins in der Welt, was Sklavengeschichte angeht. Aber die Stadt hält den Deckel drauf. Weiße Leute erzählen Lügen, um damit Geld zu verdienen. Und wir Schwarze haben einen Maulkorb. Ich bin einer von nur drei schwarzen Tourguides hier in der Stadt. Insgesamt gibt es über 1000. Ich bin in der Nähe des Sklavenmarktes aufgewachsen. Aber sie wollen nicht, dass ich die Wahrheit erzähle.
Jacks Augen blitzen vor Wut. Er redet sich in Rage. Cody, der Sohn von Cinder Cooper Barnes, der neben ihm sitzt, wirkt etwas entspannter. Der 26-Jährige ist Musiker, arbeitet, um zu überleben, als Musiklehrer.
Als schwarze Person in Amerika empfindet man eine Menge Wut und Verwirrung. Man fühlt sich ständig missverstanden und kann sich nicht richtig ausdrücken. Erstens, weil man es nicht gelernt hat. Zweitens, weil mit Unbehagen darauf reagiert wird.
Vor allem junge Leute sind nicht länger bereit, die Ungleichbehandlung von Menschen verschiedener Hautfarbe hinzunehmen. Seit Monaten gehen sie auf die Straße, um gegen diese schreiende Ungerechtigkeit zu protestieren. Unter anderem in Minneapolis, New York, Kenosha, Rochester, Portland und in Washington. We are all humans. Wir sind alle Menschen, steht auf den Schildern der Demonstranten vor dem Lincoln Memorial. Tausende haben sich am 28. August an der National Mall in der US-Hauptstadt versammelt, um ein Zeichen zu setzen. Das Datum ist nicht zufällig gewählt. Der 28. August ist der Jahrestag der berühmten I Have a Dream-Rede von Martin Luther King. Am 28. August 1963 hatte der Bürgerrechtler vor mehr als 250.000 Menschen genau an diesem Ort seine Zukunftsvision von einer Gleichstellung aller Afroamerikaner verkündet. Joseph Armstrong sitzt mit seiner Familie unter einem Baum im Schatten. Der 26-Jährige trägt eine Baseballkappe und eine Maske, auf der steht »I can't breathe«. Er sei aus Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin angereist, erzählt er, weil er will, dass sich endlich was verändert.
We just get killed in the street like it's nothing, every single day. Everybody sees it, everybody don't care about it. So.
Leute werden auf der Straße getötet, so als sei nichts gewesen, jeden Tag aufs Neue. Alle sehen es und es ist ihnen egal, beklagt Joseph.
Ich glaube wirklich, dass Biden einen besseren Job machen kann, als Trump es derzeit macht. Trump macht die Dinge nur schlimmer. Er hat eine Menge von dem, was wir gerade erleben, ausgelöst.
Demonstrationen sind eine Maßnahme, um sich in einer Demokratie Gehör zu verschaffen. Eine andere ist die aktive Mitwirkung im politischen Prozess, sprich wählen zu gehen.
The story of Black America is the story of America. It's the story of a people who have pushed this country to live up to its stated ideals. But Black people have always believed in the promise of a better America.
In einem Wahlspot wendet sich Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, ausdrücklich an die schwarze Community. Die Schwarzen haben immer an das Versprechen eines besseren Amerika geglaubt, heißt es darin. Auch heute sollten sie Stellung beziehen gegen den amtierenden Präsidenten.
We choose Joe Biden to lead us all towards that American promise together.
Viele Schwarze schätzen Joe Biden noch aus der Obama-Zeit und wissen, dass sie sich auf ihn verlassen können. Auch deswegen kann er sich der Mehrheit der schwarzen Wählerstimmen relativ sicher sein. Bei der letzten Wahl im Jahr 2016 stimmten rund 89% für Hillary Clinton und nur 8% für Donald Trump. Das liegt vor allem daran, dass die Demokraten in den 60er Jahren die Bürgerrechtsgesetze mit erkämpft haben, sagt Chris Marsh. Sie ist Soziologie-Professorin an der University of Maryland. Wegen der Corona-Restriktionen treffen wir uns bei ihr zu Hause und sitzen auf Campingstühlen in ihrer Garage zwischen Gartengeräten und Mülltonnen.
We're in a state and a place where now Blacks as a group feel that Democrats probably more so represent their needs.
Im Moment denkt die schwarze Wählergruppe, dass die Demokraten eher ihre Bedürfnisse befriedigen. Von den beiden Parteien, zwischen denen wir uns entscheiden können, setzen sich die Demokraten eher für Randgruppen ein, insbesondere für Schwarze.
So Blacks generally are going to vote more Democratic than not.
Marshs Kollege Clarence Lussain, Politikwissenschaftler an der Howard University in Washington, nennt drei Faktoren, mit denen die Demokraten die Schwarzen gewinnen wollen. Erstens, sie haben Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin aufgestellt. Zweitens, sie sind weiter nach links gerückt und sprechen dadurch besonders junge Wähler an. Und drittens, sie haben Strategien gegen Polizeibrutalität erarbeitet. Professor Lussain ist per Skype zum Interview dazugeschaltet.
The House of Representatives developed a crime bill or criminal justice bill.
Das Repräsentantenhaus hat ein Polizeigesetz entworfen, das dem entspricht, was viele Demonstranten fordern, zum Beispiel den Würgegriff zu verbieten. Die Biden-Kampagne hat sich das zu eigen gemacht und will damit speziell schwarze und braune Wähler ansprechen.
They will move in a very different direction.
Ein weiteres Problem ist die niedrige Wahlbeteiligung. Bei der letzten Wahl gingen nur rund 55% der wahlberechtigten Amerikaner an die Urne. Die Demokraten sind daher auf jede einzelne Stimme angewiesen, vor allem in den sogenannten Swing States, den Wechselwählerstaaten wie etwa North Carolina, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Je mehr junge schwarze Wähler zur Wahlurne gehen, desto bessere Chancen haben die Demokraten zu gewinnen. Politikprofessor Clarence Lussain hält die Corona-Pandemie für einen Faktor, der Wahl ausschlaggebend sein könnte.
Many have had family members, some of them themselves have been ill and people have lost family members.
Viele Schwarze waren entweder selbst krank oder haben Familienmitglieder, die krank waren. Die Auswirkungen der Pandemie auf die schwarze Community sind nicht zu übersehen. Viele Afroamerikaner haben Freunde und Verwandte, die an Covid gestorben sind. Dafür geben sie der Trump-Regierung die Schuld.
Points back to the Trump administration.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours.
Nicht alle Menschen mit dunkler Hautfarbe in den USA sind liberal. Wie vielen weißen männlichen Wählern gefällt auch manchen schwarzen Wählern Trumps Geprotze und Macho-Gehabe. Andere Afroamerikaner sind sehr gläubig und lehnen daher Abtreibung oder die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Kimberly Klasik aus Baltimore hat sich für die Republikaner für die Kongresswahl aufstellen lassen. Für ein Propagandavideo läuft die Vorzeigefrau von Präsident Trump auf roten High Heels durch eine heruntergekommene Gegend Baltimores und prangert die Missstände in der Stadt an.
Die Demokraten haben diesen Teil von Baltimore seit über 50 Jahren unter Kontrolle. Sie haben ihn zugrunde gewirtschaftet. Verlassene Gebäude, Schnapsläden an jeder Ecke, Drogenabhängige, Waffen auf der Straße. Das ist heutzutage in vielen Stadtteilen normal. Traurigerweise sieht man diesen Verfall in vielen demokratisch regierten US-Städten. Und trotzdem gehen die Demokraten davon aus, dass die Schwarzen für sie wählen werden.
Unermüdlich tourte die 38-jährige Afroamerikanerin in den letzten Wochen durch ihren Wahlkreis in Maryland und begrüßt trotz Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus jeden potenziellen Wähler mit Handschlag, dafür ohne Gesichtsmaske. Bei den meisten Bürgern, die sich in dem proppevollen Restaurant maskenlos um sie scharen, kommt die junge Konservative gut an.
I think she's a very independent, young, aggressive leader and I think sorely needed in the Republican Party in the city and the county.
Ich glaube, sie ist eine sehr unabhängige, junge, aggressive Führungspersönlichkeit. So etwas brauchen wir dringendst in diesem Wahlkreis, sagt ein weißer Herr. Auch ein Besucher mit dunkler Hautfarbe ist von der jungen Frau beeindruckt.
It's rare that you find a black Republican in Maryland, but when it comes to spending money, I'm pretty conservative.
Es ist selten, dass man eine schwarze Republikanerin in Maryland trifft. Wenn es ums Geld ausgeben geht, bin ich ziemlich konservativ. Für welche Partei soll ich dann stimmen? Republikaner oder Demokraten? Ich bin flexibel und offen und höre erst mal zu. Am liebsten hätte ich noch eine dritte Alternative.
But I really would like a true third choice.
Zurück ins gepflegte Charleston in South Carolina mit seinen ruhigen Straßen und herausgeputzten Südstaatenvillen. Das Treffen der jungen Leute im Gemeindezentrum ist fast zu Ende. Sie debattieren noch darüber, ob sie am 3. November wählen gehen sollen oder nicht. Der Bundesstaat South Carolina gilt als Red State, ist also fest in republikanischer Hand. Und daran wird sich vermutlich auch nach dem 3. November nichts ändern. In der Stadt Charleston haben allerdings seit geraumer Zeit die Demokraten die Oberhand. Cody, der Musiklehrer und Sohn von Cindy Cooper Barnes, erzählt, dass er sich zumindest registriert hat, um wählen zu gehen.
Ich habe die Entscheidung noch nicht endgültig getroffen, aber ich finde, dass Wählen auf der lokalen und regionalen Ebene wichtiger ist als die Entscheidung darüber, wer der nächste Präsident wird.
Seinem Kumpel Keith, der neben ihm auf dem Teppichboden hockt, ist es ebenfalls ziemlich egal, wer als nächstes die USA regieren wird.
Was die Präsidentschaftswahlen angeht, würde ich eher für eine Zigarette stimmen als für einen der beiden Kandidaten. Mir wurde das Wählen auch nie richtig nahegebracht. Aber auf lokaler Ebene, Stadtparlament, Bürgermeister, ist es voll wichtig. Da bin ich hundertprozentig der gleichen Meinung.
Auch von den anderen jungen Leuten im Raum hat keiner vor, wählen zu gehen. Ein typisches Bild für das Wählerverhalten von jungen Leuten in den USA, insbesondere junger Afroamerikaner, meint Cinda Cooper Barnes. Sie wird am 3. November auf jeden Fall ihre Stimme abgeben für Joe Biden und Kamala Harris.
I do believe that if Biden and Harris
Ich glaube, wenn Biden und Harris gewinnen, dann können wir damit beginnen, die Wunde zu heilen. Denn sie wollen die Nation versöhnen. Trump dagegen würde nur weiter Salz in die Wunde streuen. Sie müssen gewinnen, damit das Heilen beginnen kann.
So, I want them to win because I think that's the only way the healing's gonna start.
Viele Amerikaner fürchten weitere Auseinandersetzungen zwischen Trump-Anhängern und Black Lives Matter-Demonstranten. Egal, wer im November die Wahl gewinnt, die Spaltung des Landes wird so schnell nicht überwunden werden. Terry, eine der jungen Aktivistinnen aus Charleston, glaubt, das Land sei an einem Wendepunkt angekommen.
I mean, I think less fearful and more challenging. It's more of a challenge, but it's a
Ich fühle weniger Angst. Ich finde, diese Zeit ist eine große Herausforderung. Ich fühle mich energetisiert, weil ich weiß, dass viele Gleichgesinnte mit uns für die gleiche Sache kämpfen. Dies ist unsere Zeit.
We're the chosen people. Our time is now.
Der im Juli verstorbene Bürgerrechtler John Lewis hat es so ausgedrückt: Sei optimistisch. Unser Kampf dauert nicht nur einen Tag, eine Woche, einen Monat lang. Unser Kampf um Gerechtigkeit wird ein Leben lang dauern.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Change is gonna come, singt hier Sam Cooke. Und das war unsere Korrespondentin Claudia Sarre mit ihrer Reportage über den Kampf um schwarze Wählerstimmen in den USA. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.